B nennen, und zwar einfach eine Reihennummer würde reichen. Das heißt, wir haben sowas wie eine Insertion. Ja, bitte. Okay. Kannst du das kommentieren?
In der Formel wird dann dargestellt, dass aus nichts soll die Null darstellen.
Oder nochmal bitte?
Soll die Null nichts darstellen?
Genau, genau, nichts.
Aus
genau.
Nichts wird ein Punkt laut, wenn am Wort an oder allgemein SA steht, dann das Un, das sein soll, und danach ein Vokal kommt.
Okay. Was wäre ein Gegenbeispiel, beziehungsweise mit Sa allerdings, wo das nicht funktioniert, zum Beispiel also mit dem Konsonant, ja?
Die 5.
Die 5, genau. Also da ist das trotzdem da. Du hast gesagt zu Sa, das ist ein Präfix an der Stelle. Wir haben jetzt, die Daten sind sehr gebügelt, also das ist so viel, nur so viel Information, wie man für die Aufgabe braucht. Aber in der Klausur bekommt man tatsächlich solche Art von Aufgaben, die von euch so ein eher strukturelles Denken erfordern und auch Art des Lesens zum Beispiel von diesen Formeln. Was auch noch, also hier ist jetzt, zeige ich vielleicht zur nächsten Sitzung, was vielleicht auch noch kommen wird, dass man keine Formel gibt, sondern Formel erst selbst erschlossen werden muss und auch formuliert werden muss, anhand von diesen Daten. Ja? Wie viele haben jetzt dem Kommilitonen zugestimmt, also was er gesagt hat? Wie viele waren soweit auch? Kurz mal Hand hoch, mehr würde reichen. Okay. Welche Schwierigkeiten? Hilft mir bitte auch, eure Klausuren so zu gestalten, dass ich auch weiß, in welche Trennschärfe der Schwierigkeit soll ich mich einstellen. Also warum ist so, zum Beispiel so eine Aufgabe schwer? Der Grund kann sein, die Aufgabestellung ist ein bisschen undeutlich. Können die jetzt die Hand nicht hochgehoben haben, das sagen? Soll ich das deutlicher noch vielleicht viel Text in der Aufgabestellung bringen? Ihr müsst das jetzt nicht beantworten, aber lasst mal allen zusammen drüber nachdenken, weil es gibt kein Rezept dafür. Manche, ja. Was ist dieses was? Kästchen? Das ist für meine Kommentare, wenn ich das korrigiere und dann mache ich einfach Kreuz da oben und das wird maschinell gelesen. Das ist Kennerklausur, das wird gescannt. Ja. War das die Schwierigkeit gerade, dass das ein bisschen verwirrt hat? Ja. Gut, denkt bitte drüber nach. Ich habe noch eine Aufgabe hier und dafür gebe ich noch weniger Zeit. Ich würde sagen, ich zähle jetzt hier einen Timer hier bei mir, so 3 Minuten. Löst das bitte. Ja, einfach meinetwegen aufschreiben oder ohne aufschreiben. Wer er als Erster das hat, bitte Hand hoch. Wer als Erster das hat, bitte Hand hoch. Hier ist ein Datensatz und links vom Datensatz bzw. rechts vom Datensatz sind die Leerstellen, die gefüllt werden müssen. Das ist ein Lückentext sozusagen, ein Lückenparadigma. Hat das jemand schon? Kurz Hand hoch. Es wird nicht benotet, versprochen. Ich gehe jetzt nach Hause. Hat das schon jemand? Wer würde mir diktieren, was in diesen Badi-Sprache in Australien als Personalzeichen für erste Singular gilt? Welcher Suffix? Ja. Ja. Und zweite? Was ist das? Bitte? Nein. Ich meine zweite Person. Singular. Ja? Ja?
Me.
Dritte Person? I. Okay. Dann haben wir Dual. Wer weiß, was Dual ist? Weißt du, was Dual ist?
Nein.
Nein? Okay. Ja?
Ich glaube, es werden nur zwei Personen gemeint.
Generell Zweierzahl. Ja, viele Sprachen haben nicht nur Singular und Plural, sondern auch Dual, manche auch Trial und Quadral auch. Ja, also Dual ist besonders für die Ereignisse, für Entitäten, die von Natur aus nur zu zweit vorkommen. Ja? Okay, was ist ein Zeichen dafür? Ja, ruft ruhig rein. Ah, okay. Und das sind Default, also die sind nicht besetzt. Nur erste Person zu zweit lachen ist nur besetzt in dieser Sprache grammatisch. Warum? Da weiter nicht. Okay. Pluralzeichen? Und zweite Person Plural? Und dritte Person?
Ihr.
Okay. Das war's. Überhaupt nicht schwierig. Ja? Überhaupt nicht schwierig. Und wer hat bis heute Morgen von Bar die Sprache mal gehört? Hand hoch. Keiner hat von dieser Sprache mal gehört. Das ist gut. Und das ist eben der Trick, dass man, wenn man gut aufbereitete, dokumentierte Daten zur Bearbeitung bekommt, daraus dann die schlüssige, sehr stimmige und solide wissenschaftliche Paradigmen zu gewinnen, ist eigentlich das Handwerk, was man hier lernt. Warum? Diese beiden Aufgaben sind sehr dem ähnlich, was man in der Klausur bekommt. Und zwar, ich habe gezählt aus dem letzten Jahr, wir hatten 22 Sprachen. Alle verschieden und alle, von denen man meistens nichts gehört hat. Und solche Datensätze. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Übung. Die Tutorinnen sind sehr stark darauf angehalten, dass man eben sehr viel Datensatzarbeit macht. Ich glaube, diejenigen von euch, die morphologische Analyse gerade machen. Wie viele von euch machen auch morphologische Analyse hier? Bei Frau Zoch? Ja, die wenigen, aber Frau Zochs Lerninhalt ist auch sehr stark datensatzbezogen. Okay. Gut, also ich hoffe, dass man mit dieser Art oder dieser Art der Aufgaben oder generell denken, man doch klarkommen wird. Okay, ich lösche das dann nachher. Jetzt brauchen wir aber für die heutige Sitzung das nicht mehr. In der letzten Sitzung habe ich versucht darzustellen, wie aus den Wörtern Funktionselemente, Grameme entstehen. Lexeme und Grameme haben wir gegeneinander gestellt. Und wir haben so ein paar Gedankenspiele darüber gemacht, wie die Bedeutung eines bestimmten Wortes auf einmal so allgemein wird, dass dieses Wort in sehr vielen Kontexten, einsetzbar ist. Ein Wort mit gehen im Englischen oder das Wort haben im Deutschen mit der lexikalischen limitierten Bedeutung kann nur in den Kontexten vorkommen, wenn es tatsächlich um Bewegung geht von Punkt A zu Punkt B oder um Besitzen von etwas, um eine ganz bestimmte Possession oder Possessivität. Das heißt, nur eine Menge von Kontexten kommen in Frage für diese Bedeutung. Mit Kontexten meine ich tatsächlich die Sätze, in denen sie eingesetzt werden. Stell mir ganz kurz vor, rein mathematisch, wie viele Kontexte im Deutschen können es geben, die das Wort von etwas besitzen, also haben, ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt und so weiter, einsetzbar ist, sinnvoll einsetzbar ist. Wir können das mathematisch vorstellen, vielleicht kommen wir auf eine gute drei-, vierstellige Summe, also im mittleren Bereich. Einerseits, also ganz klar, da, wo das Verb habendi, das Verb für haben, sinnvoll eingesetzt werden kann. Und alle möglichen Kontexte, also Menge allen möglichen Kontexten, stellen wir uns kurz vor, einerseits. Und andererseits stellen wir uns kurz vor, alle Menge von allen Kontexten des Deutschen, wo das Verb haben reine temporale Bedeutung hat. Auch unter dem Ich habe gehabt. Einmal als Auxiliar, ein Hilfsverb, für temporale Angabe und einmal als Besitzen von etwas. Und zwar in der Vergangenheit zur Sprechzeit. Jetzt stellen wir die Menge von all diesen Kontexten vor und wir werden sehen, das ist um vielfache mehr. Was achten wir drauf? In der letzten Sitzung haben wir gesagt, okay, eine ganz bestimmte Natur des Wortes übergeht in eine komplett andere Natur des Wortes. Eine lexikalische, bedeutungsbezogene Natur geht auf in eine weiter bedeutungsbezogene, aber sehr abstrakte Bedeutung hinüber. Eine Konsequenz daraus ist, dass die Frequenz vom Endprodukt wächst. Die Einsetzbarkeit so eines Wortes ist enorm hoch in einer Sprache. Warum? Weil alles, was die grammatische Inhalte ausdrückt, ist stark beansprucht. Warum werden wir in der Morphosyntax genauer nochmal verdeutlichen? Ich möchte aber an der Stelle, dass wir an diesem Punkt halten. Die lexikalischen Elemente haben nicht nur limitierte Bedeutungen, sondern auch limitiertes Feld, in denen sie eingesetzt werden können. Daraus entstandene grammatische Elemente haben ein Riesenfeld für den Einsatz und die frequentieren einfach viel, viel um das Vielfache höher. Diese Höhefrequenz hat jetzt auch eine weitere Konsequenz, nämlich alles, was wir sehr oft verwenden. Wenn wir Jeanshose uns sehr oft anziehen, dann werden die irgendwann mal dünner und dünner und dünner und dünner. Das ist ein Stoff. Wenn wir eine bestimmte Jeanshose, ist das Beste, ja, also ich hatte als junger Mann nur eine einzige Jeanshose in der ehemaligen Sowjetunion von Lee. Das habe ich bestimmt so 5 Jahre lang getragen. Nein, irgendwann war der Stoff sehr, sehr dünn, sehr, sehr dünn, sehr, sehr dünn. So, wenn alles, was wir sehr oft verwenden, wird irgendwie verbraucht. So sind auch die grammatischen Elemente. Sie werden auch durch öfteres Nutzen, wenn sie auch phonologisch immer dünner, immer dünner, immer dünner, das dieser Begriff Bleichen ist gar nicht so schlecht dafür. Wir haben das auch phonetische Erosion genannt oder phonetisches Abbauen. Ja? Das ist die weitere Konsequenz dieser enorm gewachsenen Frequenz des Einsatzes. Ich möchte, dass wir diese Schritte als eine Kette ansehen. Ja? Die erste Kette, semantische Generalisierung, etwas wird abstrakt. Durch abstrakte Semantik wird das oft eingesetzt und durch das öfteres Einsetzen wird das alles kleiner, dünner, phonologisch abgebauter. Eine nach dem anderen, eine Konsequenz nach dem anderen. Deswegen haben wir, wenn wir typologisch alle Sprachen der Welt miteinander vergleichen, dann werden wir feststellen, dass die lexikalischen Elemente tendenziell voluminöser sind, phonologisch, und die grammatischen Elemente tendenziell phonologisch nicht so voluminös ausfallen, nämlich vielleicht nur ein Vokal, vielleicht Vokal und Konsonant, vielleicht Konsonant, Vokal und Konsonant, das war's. Ja? Also eine reduzierte Form. Und die Bedeutungen spielen dort keine Rolle mehr. Wir haben das in der letzten Sitzung mit eben gemacht. Ja? Man beobachtet in der Jugendsprache zum Beispiel, oder ich zumindest, habe das oft beobachtet, dass man, wenn ich jetzt sagen würde, das Glas ist voll, die voll ist die attributive Modifikation des Wasserstandes in einem Glas, ja, also das ist voll, ja, das ist eine begrenzte semantische Bedeutung. Wenn man aber sagen würde, das Glas ist voll leer, Jugendsprache halt, das ist voll weit, das ist voll viel. Ja? Achtet mal drauf. Ich meine, einmal, natürlich ist der Ursprung der Bedeutung von voll ganz klar die attributive Modifikation von irgendwas. So ein Umfang oder Beschaffenheit von Flüssigkeit, was auch immer. Ja? Eines Tages wird, warum auch immer, die Sprache wählt das an einen günstigen Kandidaten dafür, dass die Semantik generalisiert wird. Ja? Und dann nimmt man das. Ja, das Glas ist das beste Beispiel, ist das Glas ist voll leer. Ja? Irgendwas stimmt nicht. Man kann niemals das Wort voll in dieser Einsetzung als ein Lexem analysieren. Ja? Sehr leer, würde man dann jetzt an der Stelle sagen. Was weiterhin mit diesem Wort geschehen wird in der deutschen Sprache, das weiß man jetzt nicht. Aber man sieht schon, dass dieses Wort bereits in diesem Kanal gelandet ist. Man nennt das auch Kanal der Grammatikalisierung. Und irgendwas landet da rein und was da rauskommt, ist immer ein Funktionselement. Länge dieses Kanals zeitlich haben wir auch in der letzten Sitzung gesagt und haben wir von 200 bis 400 Jahren, je nach Sprache, je nach Einsatz der Sprache, das sind viele nicht linguistische Faktoren, die dabei im Wirken sind. Diese Tabelle habe ich jetzt auch aus der letzten Sitzung aufgemacht, weil das, abgesehen davon, dass es klausurrelevant ist, uns helfen kann, viele morphologische Prozesse auch noch zu klassifizieren. Wir haben Morphemtypen, zunächst mal lexikalisch und frei, das sind die alle Lexeme. Man öffnet ein Lexikon und findet man alles, was frei allein stehen kann. Es ist ja klar, was frei heißt, oder? Ja, links und rechts, Leerstelle. In der gesprochenen Sprache links und rechts eine Pause, die nicht silbenfähig ist, sondern wortfähige Pausen. Weil manchmal machen wir in den Wörtern auch Pausen, aber das ist viel längere Pause. So, dann gehen wir weiterhin, gebunden, aber lexikalisch. Es gibt sogenannte unikate Morpheme. Ja? Him, gibt es nur ein Himbier, ja? Ist unikat. Die zwei weiteren kann ich jetzt keine Beispiele dafür bringen. Ja? Aber extremst kleine Klasse, extremst selten, extremst rar. Weil alles, was lexikalisch ist, tendiert auch alleine zu stehen. Alles, was lexikalisch ist, tendiert für sich allein zu stehen. Jetzt haben wir das extreme, also kontradiktorische Position, grammatikalisch und gebunden. Alles, was grammatikalisch ist, neigt dazu, gebunden zu werden. Und jetzt schließe ich diese Kette ab, was ich vor 5 Minuten geschildert habe. Alles, was abgebaut wird. Wir haben gesagt, etwas frequentiert sehr hoch und phonetisch baut ab, aus einem be going to wird gonna, hat abgebaut. Aus einer Phrase ist ein Token entstanden und der Token hat abgebaut, in den vielen Kreolsprachen wird daraus nur noch g gemacht, als Futurzeichen. Ja? Die nächste Konsequenz ist, dass die Akzentfähigkeit dieses Elements, was übrig geblieben ist, geht auch verloren. Alles, was kein Wortakzent auf sich beziehen kann, verliert die Freiheit. Ja? Warum werden die gebunden, wenn die da angefangen haben, wo Pinguin ist, und enden dort, wo G und Verheirat und Ung steht? Warum verlieren sie diese Freiheit? Es ist ja klar, dass sie Funktionen übernommen haben, aber warum geschieht das? Warum werden die gebunden? Warum können sie nicht für sich allein stehen? Die Antwort ist ganz klar, die besitzen keinen prominenten Vokal. Etwas, was auf sich so viel, also etwas, was so viel Resonanzraum bietet, dass da ein Akzent bezogen werden kann. Deswegen müssen sie sich an etwas anlehnen, entweder sich an einem vorausgehenden Element anlehnen, dann sind sie Suffixe, oder sich an einem folgenden Element anlehnen, das sind die Präfixe. So entstehen Suffixe und Präfixe. So entstehen diese zwei Positionen. Diejenigen von euch, die sich ein bisschen im Latein auskennen und wissen, was Enklise heißt, ja, Enklitika, die grammatische Elemente, die phonetisch so abgebaut haben und sich einfach an das vorausgehende Wort anlehnen, sich aber immer wieder lösen können. Ja, das sind die Enklitika. Enklitika können sowohl suffixal ausfallen, als auch sich lösen, je nach Sprache. Es gibt seltene Beispiele für Proklise. Das heißt, die Elemente, die suffixal, präfixal ausfallen können, aber sich lösen können. Man denke zum Beispiel ein Neutrumartikel im Deutschen, und zwar in einigen Dialekten des, also im Nordhessen zum Beispiel, das Fenster, in der gesprochenen Sprache Sfenster. Das ist Proklise. Ja? Das wird abgebaut, überlebt das Auslautskonsonant und das wird dran. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ihr in Kassel oder in Essen, vor allem in Essen, in den Dörfern so ein bisschen achtet, dann werden die weiblichen Vornamen auch mit S versehen. Ja? Also, das ist vielleicht etwas bei älteren Menschen, aber man sagt S-Christina. Ja? Das Christina. Ja, ja, ja. Ist eine dialektale Form, aber es ist ein Beispiel für Proklise. Ja? mir ist an der Stelle wichtig zu überlegen, warum werden die grammatischen Elemente auch noch gebunden? Warum verlieren sie die Freiheit? Warum? Das ist die abschließende Konsequenz der abgebauten Phonologie. Da ist nichts mehr, was auf sich einen Akzent beziehen kann. Und so, was denkt ihr, warum ist im Deutschen, also Akzent und Bezug eines Akzents, die Akzentstelle ist sprachhistorisch gesehen unglaublich wichtig. Was denkt ihr, warum sind die deutschen Artikel überhaupt entstanden? Ja? Was denkt ihr, wo war die ganze Information, die grammatische Information, die jetzt durch Artikel ausgedrückt werden, Genus und Kasus, ursprünglich ausgedruckt? Wo war das alles ausgedruckt? Ja? Ja, absolut richtig. Warum hat die Sprache dann anders überlegt? Weil Auslauts Betonung verschob sich nach vorne. Und alles, was im Auslaut war, wurde nicht mehr ausgesprochen. Und das war sehr relevante Information. Achtet mal drauf, das heißt, Akzent hat entschieden, wie die Grammatik aussieht, nicht umgekehrt. Ja? Okay, also das ist, ich kann jetzt nicht genug über die Wichtigkeit dieser Tabelle hier auch plädieren, aber auch alles, was dahinter noch versteckt ist. Und wir werden natürlich die Zeit haben, auch noch darüber zu sprechen. Hier ist noch ein Nullmorphem, sehe ich gerade. Hat jemand ein Beispiel für ein Nullmorphem? Spricht jemand vielleicht Russisch, nicht muttersprachlich, muttersprachlich? Ist eine Paradesprache für Nullmorphem. Spricht jemand Russisch? Guten Abend, doch? Ja. Anton. Was würdest du sagen? Okay, dann können wir das zusammen rausbekommen. Wie würdest du auf Russisch übersetzen das schöne Wetter? Ich schreibe das auf, okay? Also das schöne Wetter. Schönes Wetter, das ist eine Nominalphrase. Ja? Ah. Wie würdest du das hier auf Russisch übersetzen? Das ist eine Verbalphrase, das ist ein Satz. Wie würdest du das auf Russisch übersetzen? Ja. Wo ist das hier? Ist nicht da, oder? Das ist das Null-Element. Das ist das Copula-Verb. Eigentlich ist das kein Verb, sondern nur eine Funktion, eine Gleichsetzungskonstruktion zu bilden. Im Russischen, der Unterschied zwischen den beiden ist nur die Wortstellung, mehr nicht. Nur die Wortstellung. Die haben nur die Plätze getauscht. Dabei haben wir aus einer Nominalphrase einen Satz bekommen. Nur durch die Wortstellung. Warum? Im Russischen wird durch die Wortstellung etwas aufgefangen, wofür wir im Deutschen oder in Englischen oder in vielen, sehr, sehr vielen Sprachen unbedingt ein Copula brauchen. Im Russischen nicht. Das ist ein Nullmorphem. Sehr ökonomisch, sehr hübsch, sehr elegant gelöst. Ja, das ist ein Nullmorphem. Okay, aber das nur am Rande. Worüber wir heute sprechen und in welche Richtung wir jetzt heute noch gehen, ist natürlich auch teilweise Datensatzanalyse, aber teilweise müssen wir vielleicht die Ursprünge der Grammatikschreibung vielleicht ganz am Anfang ansprechen. Alle Wörter, die wir verwenden, haben eine ganz bestimmte Wortartprägung. Die haben eine bestimmte Beschaffenheit, und zwar diese Beschaffenheit bezieht sich immer auf die Welt. Wenn wir darüber nachdenken, aus welchen Teilen die wahrnehmbare Welt besteht, dann können wir diese Teile der wahrnehmbaren Welt in den Wörtern ausdrücken. Je nachdem, welche Worte wir verwenden, welche Wortklassen oder Arten der Wörter wir verwenden, so kommen wir Wahrnehmung der Realität, die auf eine Art und Weise in der Grammatik übersetzt wurde. Aristoteles ist für allen ein Begriff und der hat eine Kategorienschrift geschrieben, die dann bis zum Spätmittelalter sehr oft kommentiert und sehr oft ja, Gegenstand der Diskussion war. Nicht in seinem Leben, aber etwa 600, 700 Jahre später, ein griechischer Philosoph Porphyrius hat daraus einen Baum gemalt. Und dieser Baum diente bei vielen Grammatikschreibungen später als Grundlage für die Wortartklassifikation von Sprachen. Mit welchem Wort? Ganz sicher haben wir gehört sowas wie Tunwort, Dingwort, Eigenschaftswort, Zeitwort und so weiter. Ja? Das heißt, das sind die wirklich naive Wahrnehmungen von Entitäten in der Welt. Also betont soll hier tatsächlich die Runterbrechung der wahrnehmbaren Welt. Alles, was wir intersubjektiv wahrnehmen, also ausgeschlossen unsere Träume oder irgendwelche subjektive Bilder, sondern alles, was alle Menschen miteinander teilen an Wahrnehmung der Welt, kann tatsächlich in einer Taxonomie dargestellt werden. Und diese Taxonomie hat Porphyrius aus meiner Sicht am schönsten, und das war später sehr oft diskutiert, abgebildet. Er fängt mit etwas an, er nennt das Substantia. Substantia. Alles, was eine Substanz hat, alles, was Inhalt hat. Und er geht davon aus, dass Substantia entweder einen Körper besitzen kann oder nicht. Deswegen geht er von corporea oder incorporea aus. Alles, was rechtswärts ist, ist eine Sackgasse. Also rechtswärts geht nicht mehr weiter. Verzweigt wird immer linkswärts. Ja, es ist eine binäre Verzweigung aus dem 3. Jahrhundert, deswegen ist es auch sehr elegant. Incorporea, was könnte incorporea sein? Er schreibt sowas wie Geister und so weiter, also Geist, Dämonen, Engel, Geister und so weiter. Alles, was corporea ist, verzweigt er in sensible und insensible, beziehungsweise empfindend und nicht empfindend. Und wie ich vorhin sagte, alles, was rechtswärts ist, ist eine Sackgasse. Also insensible sind sowas wie Minerale zum Beispiel. Ne? Minerale sind insensible. Alles, was sensible ist, also linkswärts geht es weiter, wie ich vorhin sagte, ist entweder beseelt oder nicht beseelt, animate, inanimate. Wir lesen das so. Was denkt ihr? Was ist ein Beispiel für Substantia? Hat ein Körper, ist empfindend, aber nicht beseelt. Was denkt ihr? Was ist das? Ja? Ja, Pflanzen. Schreibt ja tatsächlich. Pflanze. So, wir gehen jetzt weiter. Also Animate und Inanimate ist rational, vernunftbegabt und irrational, nicht vernunftbegabt. Ein Beispiel dafür: ist empfindend, ist beseelt, hat Körper, ist aber irrational. Ist was? Ein Tier. Sehr gut. Und das ist auch terminativer Punkt. Rational, was steht hier? Mensch, Homo. Homo, und dann schreibt er Sokrates, Platon, Aristoteles und so weiter. Ja? Übrigens, ich habe vorhin gesagt, dass diese Tabelle, man kennt diese Darstellung auch unter Arbor Porphyriane, Porphyrius Baum. Ja, im Mittelalter, das war wirklich ein Muss in allen Schulen. Und ich glaube, im Spätmittelalter gab es ja noch ein Baum, beziehungsweise noch einen Knotenpunkt, wurde später aber rausgenommen. unter rational ging weiter mortale und immortale, sterblich und unsterblich. Was denkt ihr, wer war unsterblich im Spätmittelalter? Ne? Ne, gar nicht. Nein, das. Der Papst. Cäsar war nicht mehr da. Aber das war tatsächlich als so ein terminativer Knotenpunkt, die Immortale war Papst. Ja. Warum habe ich das? Warum habe. Also, das ist jetzt nicht unbedingt klausurrelevanter Inhalt, aber das ist ganz wichtig, damit wir wissen, worauf eigentlich die alle Wortartklassifikationen in der Grammatik, worauf sie eigentlich zurückgehen. Ja? Wenn wir von Wortarten sprachen, wenn wir von Wortartprägung, und da, an der Stelle ist ganz, ganz wichtig, ein linguistischer Kürzel, POS, das ist ein Tag und heißt Part of Speech. Ja, Part of Speech, POS. Das ist insofern sehr, sehr wichtig, weil als POS-Tagging, also die Zuweisung einzelnen Token unter bestimmten Wortarten, geschieht mittlerweile automatisch, geschieht mittlerweile computerbasiert automatisch. Wir können einen deutschen Text eingeben und sagen, ich möchte zu jedem Token darunter ein POS-Tag haben. Und das wird geschehen. Warum? Mittlerweile alle Wörterbücher beinhalten nicht nur die Bedeutungsinformation zu einem Lexem, sondern auch die Wortartprägung des Wortes. Deswegen zieht ein Algorithmus aus diesem Lexikon diese Information und weist das zu jedem einzelnen Token zu. Ja, POS, Part of Speech. Und diesen Baum von Porphyrius ist insofern wichtig, als dass nichts anderes, als die Wortartklassifikation in der Grammatik ist nichts anderes als die linguistische Übersetzung dessen. Alles, was wir jetzt auf diesem Baum irgendwo finden, ist das, was wir alle Menschen intersubjektiv miteinander teilen. Wir können nichts anderes auf dieser Welt beschreiben, was da nicht passen würde. Oder? Ich frage es immer, weil ich weiß ja nicht, vielleicht. Zumindest seit mehr als 2.500 Jahren gilt das, dass das so ist. Dass wir alle Entitäten der realen Welt in diesem Baum wiederfinden und die und da unsere Sprache die einzige Möglichkeit ist, die Welt zu beschreiben, ziehen die Grammatiken auch die Wortklassifikation eben aus dieser ursprünglichen Form. Ja? Ja. Bitte. Ist das wirklich intersubjektiv? Das ist mir wahr, klar, ja. Ja, was ist das? Ist das korporär? Es ist alles so Gefühlswelt, ja, abstrakter. Ja, wo passt die Liebe zum Beispiel daran, der Hass? Hm? Ja. Ja, das würde wahrscheinlich irgendwo bei Platon vielleicht wiederfindbar sein, aber nicht bei Sokrates. Ja, also, Verzeihung, nicht bei Aristoteles. Weil das ist eine aristotelische Schule und da hat sowas wie Liebe und weiß ich nicht, Geschmacksrezeptoren und sowas, kein Platz. Also das ist alles, was nicht, ich würde sagen, dass das immateriell ist, dass es inkorporeal ist, aber ich würde das tatsächlich irgendwo oben das verorten, also nicht mehr weiter unten lassen. Aber ob das tatsächlich so eine Substantia ist, weiß ich nicht, also nach Aristoteles eben nicht. Aber ja, also in der Sprache ist es natürlich hübsch gelöst. Die Frage ist eher philosophisch jetzt als linguistisch, aber in der Sprachwissenschaft ist es ganz klar gelöst. Und wenn man sagt, das ist scharf, dann weiß man, dass es ein Eigenschaftswort ist. Und ja, wenn man jetzt in ein Restaurant ist, haben die bei Mexikanern zum Beispiel immer so 2, 3 Peperonis oder 4 oder 5, dann weiß man, dass es schärfer und schärfer, ja, als Indiz dafür. Okay, das heißt, wenn wir von Wortarten sprechen, dann gehen wir immer auf etwas, auf die Interpretation von diesem Baum zurück. Und diese Interpretationen sind unterschiedlich. Im aktuellen Duden gibt es 10 Wortarten. In der altgermanistischen Tradition gab es mehr, gab es aber auch weniger. Es gibt Sprachen, die bestimmte Arten, Wortartprägungen überhaupt nicht haben. Die würden zum Beispiel ein Eigenschaftswort verbalisieren. Man würde nicht sagen, ein roter Apfel, sondern ein Apfel tut rot zu sein. Ja? Es ist ein Tunwort, das, was woanders Eigenschaftswort ist. Es ist keine 1:1 Relation zu dem, was wir draußen als Eigenschaft wahrnehmen, und es ist keine 1:1 Relation, wie das in einer Sprache, von Sprache zu Sprache, übersetzt wird. Deswegen, es gibt auch deswegen keine Nonplusultra-Kriterium, um alle Sprachen nach einem Post-Tag zu versehen. Gibt es nicht. Also man kann kein ein universelles Algorithmus entwickeln und damit alle Sprachen mit Part-of-Speech versehen. Das muss von Sprache zu Sprache, je nachdem, welche Welt dort abgebildet ist, auch entsprechend geschehen. Was ich hier auf unsere Lernbarfolien wiederzufinden sind, nach welchen Kriterien werden eigentlich die Wortarten kategorisiert? Ganz wichtig ist natürlich, das ganz wichtiges Kriterium ist natürlich Semantik. Ja? Alles, was wir hier auch gesehen haben, waren Bedeutungsanalysen, so eine kurze, naive Bedeutungsanalysen. Deswegen sind die Wortartprägungen relativ naiv zugänglich. Gerade dachte ich an sowas, dass in vielen Sprachen zum Beispiel, was nehmen wir? Zum Beispiel ein Pronomen des Deutschen. Und wir haben Personalpronomen, wir haben Possessivpronomen. Possessivpronomen ist meins, deins, seins, ihrs und so weiter. Also das sind die Zugehörigkeit zu Eigentum, sowas wie ein Owners oder Possession, besser Possession und Owners, vielleicht beides. Und wir haben in Deutschen entsprechendes Personalpronomen-Paradigmas, so wie in Bardi-Sprache, auch für jeden Einzelnen auch eigene Explikate, eigene Elemente, die Possession abbilden. Aber wenn ich an einigen ostkaukasischen Sprachen denke, dort gibt es die Teilung der Possession natürlich nach Personalpronomen, aber übergeordnetere Teilung geht auf die Veräußerbarkeit und Nicht-Veräußerbarkeit, natürliche Veräußerbarkeit und natürliche Nicht-Veräußerbarkeit eines Gegenstandes. Wenn ich jetzt, in diesen Sprachen sind zwei verschiedene meins, wenn ich sage meine Nase, es ist nicht veräußerbar, bleibt immer meins. Und wenn ich sage mein Pullover, weil ich kann das jemandem geben. Diese Art der Weltwahrnehmung gibt es im Deutschen nicht, auch sprachlich nicht klassifiziert. Ja? Mein Haus heißt zum Beispiel in einigen dagestanischen Sprachen etwas, was nicht veräußerbar werden kann. Das ist Vieh, kann nicht veräußert werden. So wie meine Schwester, meine Mutter, mein Bruder und so weiter. Das sind die Verwandtschaftstermini. Jedes Mal, wenn Possessivum da vorne auftaucht, ganz klar, das ist nie veräußerbar. Das ist irgendwie eine naturgegebene Realität und das wird auch in der Sprache so abgebildet. Ja? Im Abchasischen gibt es Präverbien, die nicht nur ausdrucken, dass ich neben etwas stehe, neben etwas, das im Deutschen mit einer Präposition ausgedrückt ist, sondern das, wo ich stehe, ob es horizontal oder vertikal ist. Und wenn es horizontal ist, ob das flüssig ist, ohne zu benennen, dass das ein See ist oder ein Teich oder was auch immer. Ja? All diese Informationen sind grammatisch kodiert. Nicht lexikalisch. Ich meine, jede Sprache kann das auch lexikalisch lösen, aber diese Informationen, die ich gerade genannt habe, klingen ein bisschen exotisch, die sind grammatisch relevant angesehen und diese relevante grammatische Informationen sind dort auch mit angegeben. Ja, wir haben jetzt in der letzten Sitzung mit Modalitätspartikel, ja, Männer sind eben so, und dann haben wir gesagt, das ist die Einstellung des Sprechers zum Ausgesagten. Wenn man tatsächlich diese Flasche aufmacht und den Geist der Modalität aus dieser Flasche rauslässt, das ist unglaubliche Fülle an allen Dingen, die ich modal abbilden kann. Ich kann einfach sagen, gestern fand dieses und dieses Spiel statt. Das ist zunächst mal Deklaration. Ich kann aber als modal mit ausdrucken, ob das Spiel zu meinen so ausgegangen ist, dass es mir gefallen hat oder nicht. Mit dem Essen zum Beispiel, in vielen also Berber-Sprachen in Nordafrika, da gibt es Präverbien zu den Verben, die Essen ausdrücken. Und wenn ich sage, oh, ich habe gestern, keine Ahnung, Bohnen gegessen, zunächst mal füge ich nur ein Präverb und sage ich, ob sie geschmeckt haben oder nicht. Eine semantische Information, die etwas modifiziert, aber rein grammatisch kodiert, mit einem gebundenen Element kodiert. Deswegen, jedes Mal, wenn wir über die Wortarten sprechen, dann müssen wir davon ausgehen, mit welcher Sprache wir zu tun haben und ausgehend aus dieser Sprache, welche Wahrnehmung dort als relevant ist und welche nicht. Ja? Okay, was ist das? Dieser Laptop wird von 5 Personen verwendet und alles Mögliche ist drauf. Und ich mag auch nicht, das nicht löschen. Also nochmal, die semantischen Kriterien, die Wortartprägung. Es gibt natürlich die semantischen Kriterien, wie sie in Satzgefüge distribuiert werden. Und das ist unser Gegenstand. Übrigens, die nächste Sitzung ist eine, inhaltlich gesehen, vielleicht eine der zentralen Sitzungen. Morphosyntax. Das ist vielleicht für empirische Sprachwissenschaft inhaltlich gesehen eine der wichtigsten Sitzungen. Und dort werden wir das natürlich auch sprechen. Morphologisch die Flexionsparadigmen, aber also übrigens, überall wo G steht, man kann das anklicken und man sieht das definiert. Ja? Flexionsparadigmen, was ist mit den Sprachen, die isoliert sind? Die haben gar keine Flexionsparadigmen. Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit von der Morphologie. Was ist mit den vielen Sprachen, die isoliert sind? Die haben keinen Kasus, keinen Genus. Die haben, wenn sie jetzt Einzahl von Mehrzahl unterscheiden wollen, machen das lexikalisch. Ein Apfel, zwei Apfel, viele Äpfel und nicht unbedingt Apfel-Äpfel-Opposition haben. Was ist mit diesen Sprachen? Ja? Deswegen, übrigens, vor 200 Jahren, als die erste morphologische Typologisierung entstanden ist, da hat man so einen Begriff entwickelt, die und die Sprachen haben dann keine Grammatik. Sobald eine Sprache rar oder sehr eine arme Morphologie hatte, man hat gesagt, die haben keine Grammatik. Das führte zu weiterer Interpretation, das sind primitive Völker. Und das hatte ganz böse weitere Interpretationen gehabt. Aber Morphologie war eben ausschlaggebend dafür, je reicher eine Morphologie, Flexionsmorphologie, das sind die hochentwickelten Völker. Ja? Sehr ökonomisch. Man hat keine 800 Wörter und 3000 Elemente und man kommuniziert wunderbar, kodiert. Ja? Und es gibt Sprachen, die haben vielleicht das höchste Gefühl in der Morphologie ist die Reduplikation. Ja, wenn man sagt, schnell und sehr schnell ist nichts anderes als schnell, schnell. Ja, Reduplikation. Sobald zwei Stimmen nebeneinander gestellt werden, zwecks Intensität der Bedeutung auszudrücken, wir im empirischen Sinne, das ist bereits eine Morphologie. Und das Mindeste, was alle Sprachen auf der Welt zu erwartender Weise an Morphologie aufweisen, das ist die Reduplikation, die Verdoppelung von Stämmen und mit verschiedenen, aus verschiedenen Gründen, entweder tatsächlich Pluralität oder Zahl auszudrücken oder zum Beispiel die Intensität, das heißt die Komparation bzw. die Gradualität einer ganz bestimmten Inhalt zu steigern mit Reduplikation, wäre das Einfachste. Ja? Und das ist das Mindeste, was meisten Sprachen auf der Welt oder tendenziell meisten Sprachen der Welt haben. Und ab diesem Punkt sprechen wir, dass wir mit einer Art Morphologie zu tun haben, wenn auch nicht von einem hochkomplexen Flexionsparadigmen. Ich habe in der letzten Sitzung ein Handout hochgeladen für morphologische Prozesse. In dieser Sitzung wird an 3 verschiedenen Stellen auf dieses Handout verlinkt und auch hingewiesen. Wenn wir davon ausgehen, wie die Sprachen die Wörter bilden, dann haben wir in der Regel 3 Grundprozesse. Das ist aber lange nicht alles, aber ich würde jetzt kapitulieren und sagen, für K1 reicht das. Die erste, was wir in der letzten Sitzung gesehen haben, ist die Komposition. Das ist die Zusammensetzung von 2er Stämme nebeneinander. Ja? Mehr ist das nicht. Etwas komplexere Form der Wortbildung ist die Derivation oder auf Deutsch Ableitung. Da wird einfach ein lexikalischer Stamm genommen und durch einen Derivationssuffix oder Präfix ergänzt. Eine sehr simple Operation. Was ist das? Achso. Eine simple Operation, wenn wir jetzt nehmen zum Beispiel sowas wie sterblich Und wenn wir jetzt sagen, unsterblich, obwohl das hier auch noch Derivation ist aus sterben und sterblich, dann unsterblich und dann vielleicht Unsterblichkeit. Das wäre alles Derivation, das wären die Derivationssuffixen, meist verwendeter, je nachdem, also er ist zum Beispiel ein sehr produktiver Derivationssuffix im Deutschen. Wenn wir jetzt dieses Beispiel mit analysieren würden, zum Beispiel nehmen wir Sieg und dann haben wir B siegbar und dann nehmen wir unbesiegbar. Was passiert durch un, wenn wir überlegen? Also was ist die Funktion von un? Ja? Es wird 180 Grad gedreht. Ja? Also die Bedeutung von besiegbar wird 180 Grad umgedreht. Da, achtet bitte darauf, dass in der Welt Negation als solches nicht existiert. In der wahrnehmbaren Welt gibt es nichts, was negiert wird. Es gibt nur Affirmation. Es gibt für etwas für alles gibt es nur positive Belege. Negation ist reine intellektuelle Operation, gibt es nur in der menschlichen Sprache, beziehungsweise gibt es nur in der Sprache. Ich weiß nicht, ob die Tiere auch sowas haben. Also Negation setzt das Vorhandensein des Intellekts voraus. Negieren ist nur intellektuelle Operation und geschieht nur abstrakt. Ganz wichtig. Wenn wir sowas sehen, besiegbar versehen mit unbesiegbar, haben wir ergänzt. Demgegenüber, wenn wir etwas sehen, was für die vorige Aufgabe, was ich gezeigt habe, und ja, was nehmen wir mit un? Nehmen wir wieder unsterblich. Unsterblich. Bitte? Ach ja, sorry. Unsterblich, genau, sterben natürlich. Ah, genau, das wollte ich wegtun. Unsterblich. Wenn wir das hier sehen, uns fällt überhaupt nicht schwer, hier eine Trennlinie zu ziehen, richtig? Überhaupt nicht schwer. Also bei einer morphologischen Analyse müssen wir nicht vorher tatsächlich sterblich uns vorstellen und danach denken, aha, okay, unsterblich. Das wäre ja eben diese Operation, die wir durch Derivation jetzt erreicht haben. Wichtig bei der, was wir jetzt hier beobachtet haben, ist, dass wir bei sterblich und unsterblich nicht die Wortart, das ist ja Adjektiv, nicht die Wortartänderung haben. Wir haben die 180 Grad die Bedeutung geändert, aber pos, also part of speech, schreibe ich nochmal hier, part of speech ist ein und dieselbe geblieben. Das ist bei der Derivation nicht unbedingt der Fall, weil bei der Derivation ist sehr oft so, dass man auch die Wortart ändert. Welches Beispiel? Nehmen wir zum Beispiel, was ist hiermit? Wie berechtigt ist das hier zu ziehen bei Unfall? Ja. Ja. Ja, aber meinst du, dass, dass hier genau dieselbe Route ist wie hier sterblich, dann unsterblich? Okay, ich nehme jetzt Fall und dann Unfall. Also ist das nicht die 180 Grad von Drehung von Fall, was denkst du? Ja, du wolltest was sagen.
Nein, das ist hier nicht die 180
Grad Drehung. Nee, was ist das dann? Aber du hast gesagt, die gehören doch nicht zusammen. Okay, was denkst du? Fall und Unfall. Ja, das glaube ich, hast du auch gemeint. Also das ist nicht dieselbe Operation durch un bei Fall wie bei un und sterblich. Dort haben wir tatsächlich die Bedeutung behalten, nur umgedreht. Was haben wir hier umgedreht? Ja. Das ist zunächst mal jetzt im gegenwärtigen Deutschen komplett neues Wort. Ja. Wenn wir aber wissen, also wenn wir die Entstehung des Wortes Fall historisch vielleicht betrachten, dann haben wir im Mittwochdeutschen Gefall. Nee, Gewall, genau. Und das ist nichts anderes als Zufall. Zufall. Und gleich in der Zeit, sprachhistorisch gesehen, entwickelte sich das Wort Ungewall als, also Zufall mit der Bedeutung von Glück. Das war zufällig, du hast gerade Glück gehabt. Ja? Genau mit dieser Konnotation. Und aus Ungefall ist auch Unfall entstanden. Also das, was wir, also diese Trennlinie können wir insofern hier nicht ziehen, weil die beiden Elemente haben eine gemeinsame Vergangenheit und sprachhistorisch sind sie als solche bis heute gekommen. Und dieses Un und Un haben im gegenwärtigen Deutschen nur einfach Homophonie, die klingen einfach ähnlich, aber operativ, als wortbildungstechnisch, sind sie beide doch gegenwärtig verschiedene Elemente, weil Unfall eine sprachhistorisch gesehen andere Geschichte hat, als das Un, was wir heute für diese Operation, für Derivation verwenden. Ja? Also wie ich vorhin sagte, von Sprache zu Sprache gibt es eine lange Liste an Wortbildungsmöglichkeiten und besonders in der Morphosyntax sehen wir ein Beispiel von inkorporierenden Sprachen, dass wir in einem Token zwei Stämme haben, zwei Verbalstämme haben und die, alle Aktanten von beiden Stämmen sind markiert. Und das kann, wir haben ja vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Slots. Wir nennen übrigens diese Stellen, diese Stellen nennen wir Slots, so wie, weiß nicht, Slot. Teile eines Musters sind Slots. Ja? Und stellt euch mal vor, eine Sprache mit 20 Slots, die obligatorisch besetzt werden. Also die werden nur von einem bestimmten Element besetzt und die können nicht vertauscht werden. Nur selten können sie vertauscht werden. Ja? Genau, und die dritte Möglichkeit ist die Flexion, indem wir tatsächlich Stammbeugung haben, aus grammatischen Gründen. Und dort haben wir starke Bedeutungsänderung, dafür aber keine Wortartänderung. Das müssen wir immer darauf achten. Was sind eigentlich die Endprodukte der Wortartbildung, beziehungsweise der morphologischen Wortbildung? Ja, hier ist zwar Form und Wortbildung voneinander unterschieden. Unter Formbildung ist jetzt die Flexion gemeint. Warum? Weil dort die Formen und nicht neue Wörter gebildet werden, so wie jetzt zum Beispiel bei Unfall, da wir ein komplett neues Wort bekommen haben durch Derivation. Ja? Form und Wortbildung helfen uns schon mal auf sehr übergeordneten Ebene, die Prozesse zu klassifizieren. Ansonsten muss man immer von Daten heraus ausgehen und sagen, ob hier zum Beispiel Univerbierung, ja? Als Beispiel steht hier Katz-und-Maus-Spiel. Univerbierung, hier mit Strich geschrieben oder Bindestrichbildungen nennt man das auch im Neudeutsch. Ja? Bindestrichbildungen. Überlegen wir, was ist eigentlich Katz-und-Maus-Spiel? Zunächst mal wird Spiel modifiziert. Ja? Ich kann das Wort Spiel modifizieren. Spiel, ich kann ja kurzes Spiel oder sowas schreiben und darauf beziehen. Allerdings, das ist nur ein einziges Element und zusammen ergibt das eine Nominalphrase. Was wir hier haben durch die Univerbierung ist, dass man mehr als ein Element, und zwar koordiniert Katz und Maus, verwendet, um das Grundwort Spiel zu modifizieren. Kennt ihr solche Bildungen wie dieses Ich kann nicht weiter, Spiel nervt mich. Sowas oder bleiben wir bei dem. Also dieses, ich kann nicht weiter, aber muss ich trotzdem, Spiel nervt mich. Alles mit Bindestriche geschrieben. Stellt euch mal kurz bildlich vor. Dieses, und dann fängt es an, also das ohne Bindestrich. Ich kann nicht weiter, aber muss ich jedoch machen, und dann Spiel. Diese ganze vorige Konstruktion modifiziert immer wiederum das Spiel, aber nicht als irgendein Wort, sondern die komplette Phrase, und zwar Haupt- und Nebensatz. Ich kann nicht mehr weiter, Komma, aber muss ich trotzdem weitermachen, Spiel. Ja? Das ist auch eine Art Wortbildung. Warum? Weil wir ein einziges Element haben. Deswegen haben die große Meinungsmacher-Zeitschriften in Deutschland solche Konstruktionen, die solche Konstruktionen niedergeschrieben haben, immer mit Bindestrich geschrieben, zu signalisieren, das ist ein Wort, bestehend aus einem Haupt- und Nebensatz. Das ist ein Wort. Gibt es auch Fachbegriff dafür, phrasal compound, auf Deutsch phrasale Komposita. Es ist ein Kompositum, so wie kurzes Spiel. Ein Kompositum, ja? Nein, Kurzspiel, Verzeihung. Das ist falsch. Vergiss das. Hier soll Kurzspiel sehen. Kurzspiel als ein Wort. Das ist ein Kompositum aus Kurz und Spiel. Und anstatt Kurz haben wir Haupt- und Nebensatz als Modifikator von Spiel, und zwar ein einziges Wort. Ja? Es gibt, also man findet jetzt in Duden-Grammatik oder Eisenbergs Grundriss der deutschen Sprache solche Formeln nicht, aber es gibt sehr, sehr viele Forschungen zu dem Thema, zu diesen phrasal compounds. Warum? Weil sie aus der gesprochenen Sprache kommen. Ja? Okay, ich wollte unbedingt eine, das ist das Thema für die nächste Sitzung. Hier habe ich nochmal die Flexion und Derivation miteinander verglichen. Was macht Flexion und was macht Derivation? Das ist einfach kurze Gegenüberstellung, und das kam zumindest früher in den Klausuren dran, diese Gegenüberstellung. Ich habe hier ein Video, das viele von euch vielleicht aus unseren Dummy-Videos kennen, aber die das nicht kennen, ist das jetzt Power Down? Jetzt, ja. Das ist eine Datensatzanalyse. Nehmt man, wie man es hört, hört man nichts. Das ist eigentlich an. Vielleicht mache ich das ohne diesen Ding hier. Warum funktioniert das nicht? Das ist drin und das ist auch drin. Ja, yeah. Das ist a voice. Mal gucken.
Das aus dem Nahuatlern. Nahuatl ist eine Sprache, die von etwa 1 bis 2 Millionen Menschen in Mexiko gesprochen wird.
Wer kennt dieses Video nicht? Okay, also lohnt sich zu gucken. Dann schauen wir uns das kurz an, obwohl das jetzt... Die hier? Ja, aber wenn ich das runterdrehe, dann hört man gar nichts. Wir versuchen es trotzdem. Das dauert 4,5 Minuten.
Auf der linken Seite haben wir Begriffe im Singular gegeben, auf der rechten Seite im Plural. Und danach folgt jeweils die Übersetzung. Nun ja, wenn wir uns das jetzt anschauen, fällt uns schon einmal auf, dass der Plural etwas länger ist als der Singular. Aber wir wollen ja noch viel mehr wissen. Zum Beispiel gibt es hier ein paar Fragestellungen. Wie wird zunächst einmal der Plural Volumina in der Phrase gebildet? Die weitere Frage wäre, welche morphologischen Prozesse finden denn bei diesem Pluralbildungsprozess statt? Und was bedingt die Allomorphe der Pluralmarkierung? Nun ja. Als nächstes schauen wir uns an, welche Begriffe wir hier haben. Wir haben hier den Fürsten. Der ist im Singular markiert mit Tekti und im Plural Tetekte. Und zeigt schon erstmal auf, dass die Endung im Plural ziemlich oft sehr ähnlich ist. Wir haben hier auch ein Ki, ein Ki, ein Ki. Und hier ist der Plural, Entschuldigung, der Singular ist Kle, Kle, Kle und Kle. Dafür müssen wir erst einmal die Regel des Akkordbildes kennen. Diese Regel haben wir dir gegeben. Das Morphem zur Singularbildung, Anomina Kle, tritt phonologisch bedingt in komplementärer Distribution auf. Das Kle tritt als Kli auf, wenn es nach einem Konsonanten steht. Diesen Fall hätten wir hier. So, hier Kli steht immer nach einem Konsonanten. Und hier Kli tritt als Li auf nach einem L. Diesen Fall hätten wir hier. Genau. Jetzt können wir schauen, wie denn aus dem Singular der Plural gebildet wird. Der Unterschied zwischen Detektiv und Detektorin ist im Prinzip zunächst erst einmal, dass wir an der Endung sehen, dass sich hier immer ein Tin anfügt. Diese Fälle sind Sonderfälle, die schauen wir später an. Aber es wird auch noch etwas vor dem Stamm angefügt. Hier haben wir Mathe, hier haben wir B, hier haben wir C, Pro und Mi. Ja, wie kann das sein? Das kommt daher, dass in dem Stamm hier ein DE steht. Dieses wird redupliziert. Reduplikation nennt sich das. Und dadurch der gesamte Stamm redupliziert wird, nennen wir das partielle Reduplikation. Also aus Dekunti wird de dekunti. Das funktioniert hier auch. Wir haben hier den Stamm B, wird regelmäßig aus dem Kli, regelmäßig Tin, mit der Reduplikation gebildet Tin. Hier genauso, Sikli wird Sisitin. Das funktioniert wunderbar. Allerdings müssen wir hier eine Trennung ziehen, denn bei diesen Wörtern ist es etwas anders. Wir kennen zum Beispiel auch dieses Wort aus dem Deutschen, Ocelot, den Ocelot, ja, der ist im Java übersetzt. Und wir kennen auch dieses Wort, Koyot, den Koyoten. Aber diese Pluralbildung ist etwas anders. Hier haben wir kein Ding am Ende, sondern nur so ein glattes Ende. Die Reduplikation am Anfang ist wieder erhalten. Ja, wie kommt das? Das kommt daher, dass dieser Stamm im Gegensatz zu diesem hier zweisilbig vorliegt. Wir haben hier Ocelo, hier ist der Stamm Uecelo, der Stamm ist hier Massa, Koyo, jeweils zweisilbig. Hier war der Stamm immer nur einsilbig. Das heißt, wir können daraus schließen, wenn der Stamm zweisilbig ist, ist die Endung ein Glottalstop mit der Reduplikation. Ist der einsilbig, ist die Endung din mit der Reduplikation. Das heißt, wir können hier diese Fragen schnell beantworten. Wie wird der Plural von Nomina in Aquate gebildet? Indem wir eine partielle Reduplikation davor anfügen mit einer Endung din für einsilbige und den für mehrsilbige mit einem Dottostop. Welche morphologischen Prozesse finden in diesem Prozess statt? Das habe ich gerade erwähnt. Das ist die partielle Reduplikation. Und was bedingt die Anomorphe der Pluralmarkierung? Das ist die Silbenlänge.
Ich glaube, das war okay. In 5,5 Minuten, glaube ich, kann man ja über Nahuatl einiges erfahren, wenn man die Datensätze richtig analysiert. Ich glaube, das war transparent. Zumindest, wir haben das nicht, das ist zum ersten Mal, dass wir das Studierenden jetzt diese Version zeigen und haben ja hin und wieder Videos hier eingebaut, die damals Studierenden aufgezeichnet haben. Und dieses Video habe ich heute jetzt hier eingebaut, um zu zeigen, dass die Datensätze nicht nur sauber getrennte morphologische Prozesse abbilden, sondern was wir hier gesehen haben, war eigentlich Mischung aus der letzten und dieser Sitzung. Wir haben gesehen, dass Allomorphe für Pluralmarkierung durchaus durch phonologische Distribution abhängig sind. Da stand auch, dass zum Beispiel wird als Kli gemacht, unter Umständen, wenn das von einem Konsonanten steht. Ja, das war auch eine phonologische Regel, die dort funktioniert hat. Dann haben wir gesehen, abhängig von der Silbigkeit findet eine vollkommene oder nur teilweise Reduplikation statt. Und diese Reduplikation, je nach wie viel Silbigkeit, kann auch Einfluss darauf nehmen, welche Pluralmarkierung da in einem Wort vorkommen wird. Das heißt, wir haben in einem Datensatz im Endeffekt 4 Elemente, die irgendwie in einer Art und Weise ineinander greifen. Die Arbeit, die dann empirische Sprachwissenschaftler machen, ist eben die Regeln, wonach diese vier ineinandergreifen, aufzuschreiben, aufzulisten. Und das waren hier anhand von diesen drei Fragen, die am Ende gestellt und beantwortet wurden, abgebildet. Ich glaube, das ist übrigens auch das, was am Ende dieser Veranstaltung können muss und vor allem, was auch in der Klausur abgefragt wird. Also nicht in dieser Art der Komplexität, aber eher das, womit wir heute angefangen haben. Und dann das zweite Beispiel, was ich auf der Tafel aufgeschrieben habe. Und ich werde jede Sitzung ab heute versuchen, mit den Beispielen anzufangen, die sehr stark an die Klausuren angelehnt sind. Genau. Die sind natürlich jetzt, also die führen jetzt zu nichts. 404 habe ich jetzt gesehen. Ich weiß nicht warum, aber die Tutorinnen haben das, die extra Unterlagen, und ich muss sie noch ergänzen. Wenn wir diese Sitzung zusammenfassen, dann müssen wir vielleicht zweierlei Dinge mitnehmen. Zunächst mal, worauf die Wortartprägung und die Klassifikation von Wortarten in der Grammatik zurückgehen. Und wie ich aufgemalt habe, versucht man in der Grammatik einer X-Sprache, nicht für alle Sprachen, sondern einer X-bestimmten Sprache, eben die Welt abzubilden, die von Sprechern dieser Sprache intersubjektiv wahrnehmbar ist. Als Beispiel dafür habe ich den Baum von Porphyrius gebracht. Das ist auch die Runterbrechung der materiellen Welt, das, was die Menschen intersubjektiv wahrnehmen. Die alte hellenische Grammatiken haben eben das ja wiedergeben. Wenn man jetzt Techne Grammatike von Dionysos Drax nimmt, dann sieht man die einfach die linguistische Übersetzung, eine sprachlich relevante Übersetzung diesen philosophischen Ansatzes dort. Und alle anderen Sprachen das auch gemacht. Je nach der grammatischen Schule hat man auch innerhalb einer Sprache, so wie Deutsch zum Beispiel, unterschiedliche Klassifikationen vorgenommen. Ja? Man geht von 10-Wortart-Prinzip aus. Das ist übrigens auch sehr stark durch Schulunterricht geprägt. In den 30er Jahren und am Ende 20er Jahren, dass man in der Germanistik sich Gedanken darüber gemacht, wie man in den Massenschulen die Grammatik unterrichtet, das hat dazu geführt, dass das sehr transparent gemacht wurde und auch die Zahl von Wortarten auf 10 reduziert wurden. Früher, also in der germanistisch geprägte Germanistik kennt mehr Wortarten, etwas detailliertere Klassifizierung. Das ist aber, und niemals ist, und was ein großer Fehler war, als man lateinische Brille aufgesetzt hat und in allen Sprachen der Welt eben diese Wortdaten gesucht hat und auf Teufel komm raus gefunden hat. Das hat dazu geführt, dass die Natur dieser Sprache in den Grammatiken, die durch lateinische Brille geschrieben wurden, nicht richtig, nicht äquivalent zur Realität abgebildet war. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist übrigens der erste Schritt, wenn man morphosyntaktische Analyse vollzieht. Wie sieht das System oder die Klassifikation von Wortarten aus? Das ist so wichtig, dass das mittlerweile auch maschinell geschieht, automatisch geschieht. Part of Speech Tagging, das ist der Begriff dazu. Das war ein Teil. Wenn man zur Bildung von Wortarten dann hinübergeht, steht von Sprache zu Sprache auch unterschiedliche Prozeduren. Die drei sind die zentralen. Einmal die Komposition. Am Ende haben wir Komposita, das ist die Zusammensetzung von Stämmen. Deutsch ist besonders kreativ, was das angeht. Wir können mit S-Fugenelement, also Fugen-S genannt, können wir sehr als fungiert wie so wie Kleppstoff für alles. Und wir können aus einer phrasalen Bildung schwarzes Brot, Schwarzbrot, auch als äquivalente Bedeutung semantisch ein und dasselbe Feld produzieren. Wortbildungstechnisch sind das zwei, also wie Himmel und Erde unterschiedlich. Einmal haben wir eine Phrase und einmal haben wir ein Wort. Schwarzbrot und schwarzes Brot. Achtet bitte drauf. Das sind morphologisch sehr unterschiedliche Prozeduren, die am Werkeln sind. Ein weiterer, und Natürlich haben wir jetzt auch mit diesen Univerbierung oder mit diesen phrasal compounds oder phrasale composita gesehen, dass im Deutschen, besonders in der gesprochenen Sprache, sehr kreative Bildungen, sehr, sehr größere Bildungen, Ad-hoc-Bildungen nennt man das, mir fällt gerade. Was denkt ihr, warum bildet man sowas? Ja, warum sagt man, jemand zum Beispiel kommt und sagt, ja, ich kann nicht lernen, ich kann nicht lernen, und andere sagt, dein Ich kann nicht lernen nervt mich. Warum kann man nicht sagen, deine Faulheit nervt mich? Ist doch eigentlich dasselbe. Ja? Ich meine, das ist fast eine rhetorische Frage, ja? Aber die Frequenz von solchen phrasalen Komposita wächst sehr stark. Ja? Ich habe ein Interview von einem Schauspieler immer als Beispiel dazu gebracht, von Moritz Bleibtreu, der schreibt, als er seine erste Rolex-Uhr gekauft hat, mit seinem ersten großen Geld, was er bekommen hat, schreibt er, mir ging es nicht um, mir ging es nicht um Rumgepose oder guck mal, wie geil ich bin. Und dieses guck mal, wie geil ich bin, hat Zeitschrift Zeit, die das Interview geführt hat, mit Bindestrichen geschrieben. Ja? Das ist koordiniert mit, also das ist im Endeffekt sowas wie, mir ging es nicht um die, um das ganze Rumgepose, ist ein Teil der Konstruktion, oder ist das koordiniert mit, guck mal, wie geil ich bin. Und guck mal, wie geil ich bin, ist ein Haupt- und Nebensatz. Guck mal, Komma, wie geil ich bin. Alles als ein Wort abgebildet. Und leider gibt es in der germanistischen Forschung gibt es eine sehr große Arbeit darüber, aber das ist alles in einem Pool. Auch sowas wie meinetwegen Konrad-Adenauer-Allee ist auch mit Bindestrich geschrieben. Ist auch, das kann man aber nicht zusammen damit, mit diesem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, bringen. Ja? Und wenn man überlegt, warum finden solche Sachen statt, besonders in der gesprochenen Sprache, dann wird man sehen, dass diese Art von Wortbildung, Komposita, irgendwie der Sprecher nicht damit zufrieden ist, was die Sprache bietet. Wenn ich jetzt sagen würde, deine Faulheit nervt mich, aber stattdessen sage ich, ich kann nicht mehr lernen, nervt mich. Ja? Das ist im Endeffekt die Rezeption dessen, was gesagt wird, also Übernahme dessen und mein Kommentar dazu. Ja? Expressiver? Ja, ist das? Okay. Achso, das heißt nicht expressiver, sondern diese Aussage ist genauer. Okay. Also wenn man das tatsächlich den Sprecher oder den Hörer zitiert, man zitiert quasi das, was er sagt und bezieht seine Aussage dazu. Das Wichtigste ist dabei, dass wir nie die Grenze der Kompositalbildung als Wortbildung verlassen. Das ist ein Kompositum. Ja? Nur ich bin oft damit nicht einverstanden, dass diese kompositale Bildung in der Forschung generell vernachlässigt wird als langweilig. Dabei ist das sehr, sehr spannendes Feld, finde ich. Des Weiteren hatten wir natürlich Derivation. Bei der Derivation haben wir keine neue grammatische Kategorien ausgedruckt, wie zum Beispiel Singular, Plural oder Genus oder sonstiges, sondern bei der Derivation haben wir eher eine konnotative Modifizierung einer Bedeutung. Wenn ich jetzt besiegbar, unbesiegbar sage. Ja, es geht immer noch um Siegen. Und an der Stelle wird die Bedeutung nochmal 180 Grad gedreht. Also die Denotation wird beibehalten und das wird einfach umgeändert. Die höchste grammatische Form der Wortbildung ist natürlich die Flexion, wenn die Wörter beugen oder etwas mit den Wörtern geschieht, um eben die grammatischen Kategorien auszudrücken. Und auf die Folien findet ihr die sogenannte zugewiesene und inhärente Bedeutungen. Mit inhärent sind die grammatischen Kategorien gemeint, die die Wörter in einem Satz aus dem Lexikon mitbringen. Das ist sowas wie zum Beispiel Genus. Ja? Genus ist eine Kategorie, die in einem Lexikon bereits hinterlegt ist. Genus eines Wortes wird nicht in einem Satz erst entschieden, sondern ist bereits vorentschieden. Ja? Zugewiesene Kategorie, zugewiesene Bildung kann zum Beispiel Kasus betreffen. Ein und dasselbe Form kann in verschiedene Kasusformen auftreten. Je nach dem Bedarf in einem konkreten Satz, in dem dieses Element eingebaut ist. Also auch zwei wichtige Begriffe, inhärente und zugewiesene Kategorien. Genau. Und ganz wichtig, aus dieser Sitzung sollte die Datensatzanalyse als zentraler Punkt mitgenommen werden. Keiner interessiert sich so richtig für die Definition in der Klausur, sondern eher, dass man aus einem Datensatz Paradigmen ableitet, so wie in dem zweiten Beispiel, oder ganz gezielte Fragen beantwortet, die eben voraussetzen, dass man den Datensatz verinnerlicht hat. Okay. Gibt es Fragen zur heutigen Sitzung? Oder generell? Wie sieht es eigentlich mit unserem Forum aus? Weil ich glaube, da hat sich noch keiner gemeldet. Ja, so ist das auch. Ja. Nee, also es freut mich auch. Also das heißt, es ist super, es läuft alles perfekt. Besser kann nicht laufen. Ja? Bitte? Gut, ich schreibe dann diese Frage rein, aber ich formuliere das jetzt. Ich gebe das jetzt mit und er schreibt die Antwort darunter. Okay? Gib mir eine Sekunde Zeit. Okay, die Frage lautet für die nächste Sitzung: Wobei können die Indogermanisten, ohne Cannabis auskommen? Cannabis. Hanf, Cannabis. Cannabis, wie ist das?
Ist das eine
Bitte? Das ist eine sehr tiefgreifende linguistische Aufgabe. Also, bei welcher linguistischen Überlegung können Indogermanisten ohne Cannabis auskommen? Das ist eine Frage für nächste Sitzung von mir. Und schreibt das hier im Forum, diskutiert das hier ruhig. Ja? Wer weiß nicht, was Cannabis ist?
Der lügt.
Der lügt. Okay, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.